So, guten Abend. Ihr habt jetzt schon einiges von mir gehört, muss ich mich gar nicht mehr vorstellen. Und ihr habt auch schon gehört, dass wir uns in der Predigtreihe befinden. Wir haben drei Abende zu dem Thema Designed for Love. Zu der Übersetzung sage ich euch nachher noch was, weil das kann man auf mehrere Arten übersetzen und die sind alle mit drinnen. Aber um euch mit auf den Stand der Dinge zu bringen, möchte ich euch erzählen, letztes Mal hat der Franz gepredigt über meine Beziehung zu Jesus. Also er hat über seine Beziehung zu Jesus geredet, über die Beziehung zu Menschen und was für einen Segen Gott da reinlegt, dass wir Gemeinschaft haben können, dass wir miteinander unterwegs sind und nicht als Einzelkämpfer gemacht sind. Und Gott hat uns in der Bibel auch viele Ideen gegeben und Hinweise, wie wir gut miteinander leben können. Die ganze Bibel ist voll davon mit Hinweisen, so könnt ihr gut miteinander leben, so werdet ihr in Frieden miteinander leben, in Respekt vor Gott und voreinander. Und Gottes Ideen sind nicht immer die einfachsten, muss ich sagen. Die sind herausfordernd, aber es ist das Beste für uns. Und deswegen lohnt es sich, da nachzuforschen und sich danach zu richten. Und heute wollen wir uns anschauen, wie ist denn meine Identität? Wenn man so viel über Beziehungen und Gemeinschaft redet, könnte ja der Gedanke aufkommen, bin ich jetzt nur in Gemeinschaft wertvoll? Bin ich nur so ein Teil von dem großen Ganzen? Oder bin ich alleine auch was wert? Und ich kann dir schon mal spoilern, du bist als Einzelperson wahnsinnig viel wert. Du bist Jesus alles wert. Und die Gemeinschaft schenkt er uns dazu. Und nächstes Mal wollen wir uns eine spezielle Art von Beziehungen anschauen, nämlich die Liebesbeziehungen zwischen Menschen. Da kommen ja dann nochmal andere Aspekte rein als in freundschaftliche Beziehungen. Und da wird die Steffi nächstes Mal drüber reden. Und was ich auch noch sagen möchte, wenn wir so über Beziehungen reden und Gemeinschaft, Menschen untereinander, das ist ein sehr persönliches Thema. Und jeder kommt mit Vorgeschichten rein, mit Erfahrungen, die er mit Menschen gemacht hat, mit Verletzungen, die er von Menschen erfahren hat oder die er anderen zugefügt hat, mit Fragen, mit Erwartungen, manchmal auch Erwartungen, deren man sich nicht bewusst ist, und mit Enttäuschungen über Menschen, mit Enttäuschungen vor allem unter Christen. Wir erwarten von Christen ja viel mehr, da legt die Latte hoch. Da erwarten wir, dass sie das können, dass sie Beziehungen können. Und trotzdem werden wir enttäuscht, immer wieder. Und es prägt uns, wie wir jetzt heute da sind, unsere Geschichte. Und das, wie du geprägt bist, das beeinflusst auch, wie du das heute und nächste Woche hören wirst, was du davon verstehen wirst. Und ich möchte dich ermutigen, hör gut zu und dann prüf das Gesagte anhand der Bibel und nicht anhand von deinen Erfahrungen. Schau das nicht durch diese Brille, meine Erfahrungen sagen aber was anderes, an, sondern schau es an, okay, das sind meine Erfahrungen, aber was steht in der Bibel? Was sagt Gott dazu? Weil das ist entscheidend. Unsere Erfahrungen können uns sehr in die Irre führen und sollen nicht unsere Lebensgrundlage sein. Weil das wäre für einige echt traurig. Genau, ich möchte nochmal dran erinnern an den Slido-Link, den der Daniel vorher gezeigt hat. Wenn ihr Fragen hierzu habt, auch könnt ihr die reinstellen. Oder wenn ihr sagt, hey, sehe ich ganz anders, dann können wir in unserem Panel-Talk nochmal drüber reden. Genau, jetzt ist es auch so, dass Menschen ja sehr unterschiedlich sind. So wie wir hier sitzen, also jeder, der heute gekommen ist, sagt ja auf jeden Fall schon mal, okay, ich begebe mich in Gemeinschaft. Und manche machen das freudestrahlend und gerne und freuen sich danach noch, sich zu unterhalten und zu quatschen und viele Begegnungen zu haben. Und für andere Leute ist es eine Überwindung, sich in so eine große Gruppe reinzusetzen. Und die wollen auch danach gar nicht reden, sondern sagen, nee, und jetzt gehe ich wieder heim, das reicht mir schon wieder. Und es ist alles in Ordnung. Jeder Mensch ist unterschiedlich und bringt da auch einen anderen Charakter mit rein. Aber ich möchte sagen, die Balance ist wichtig. Weil nur alleine sein und nur für sich alleine immer so alles ausmachen, das ist nicht gesund. Es ist schon wichtig, dass wir in Beziehungen gehen. Und dann gibt es aber auch die andere Seite von Leuten, nämlich Leute, die können gar nicht alleine sein. Die müssen immer mit Menschen zusammen sein. Die brauchen immer jemanden um sich rum, um sich irgendwie ganz zu fühlen. Und das ist auch nicht gesund. Es ist schon auch wichtig, mit sich alleine sein zu können. Deswegen, die Mischung macht's. Und jeder Mensch ist unterschiedlich. Und wir wollen uns eben heute anschauen, Was sagt denn Jesus? Was ist in der Bibel? Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, Jesus hat sich ja auch reingestürzt in Beziehungen. Als er seinen Dienst angefangen ist, hat er sich erstmal seine 12 engen Jünger gesucht, die ihn immer begleitet haben. Und in dieser Gruppe, die waren ja dann immer zusammen und waren Extremsituationen ausgesetzt. Und ich denke, die haben sich bestimmt auch ganz schön aneinander gerieben. Die sind mit ihren Stärken und Schwächen da gekommen, Jesus mittendrin. Und er hat es ausgehalten, er hat es auch erlebt. Er hat gelegt, oh, jetzt macht er wieder den Kommentar. Vielleicht, also es, oder, ach, jetzt glaubt er mir schon wieder nicht. Also Jesus hat sich auch diesem zwischenmenschlichen Miteinander ausgesetzt. Und die Jünger untereinander ja auch, die mussten miteinander klarkommen. So viele verschiedene Charaktere. Und Jesus weiß, wie es ist, mit unterschiedlichen Charakteren zusammen zu sein. Und doch war das Ziel von dem Ganzen, dass sie miteinander sich so aneinander schleifen, wie man Diamanten aneinander schleift, dass sie miteinander wachsen, dass sie immer mehr lernen, Jesus ähnlicher zu werden und das Gehörte auch umzusetzen. Und sie haben sich auch ergänzt. Was der eine nicht konnte, konnte der andere. Wo der eine nicht weiter weiß, sind sie zu wem anders gegangen und haben gesagt, kannst du mal zu Jesus gehen? Du machst das immer so gut. Also das ist ganz spannend, die Evangelien mal auf diese Punkte hindurch zu lesen. Wie sind die Jünger denn miteinander umgegangen? Oder die The Chosen-Serie. Das ist natürlich vieles fiktiv, aber es kann einem so eine Idee davon geben. Es ist herausfordernd und Jesus hat sich dem ausgesetzt, Beziehungen zu leben, zwischenmenschliche. Und das Ziel von Jesus mit seinen Jüngern war, dass Jesus ihnen beibringen wollte, dass sie in seiner Liebe leben und dass sie immer mehr lernen, auf Gott zu hören und Gott ähnlicher zu, also Jesus ähnlicher zu werden, dass sie so werden wie Jesus. Jesus hat immer gesagt, folge mir nach, schau mich an, mach so wie ich. Und wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann ist es auch dein Ziel. Dann richtest du dein Leben ja auch drauf aus und sagst, Jesus, ich will dir ähnlicher werden. Jesus, was willst du denn? Jesus, was kann ich denn machen? Wie macht's dir Ehre? Ich will mein Leben so gestalten, dass es dir Ehre macht. Und damit wir das, es ist ganz wichtig zu wissen, in was für eine Haltung gehst du durchs Leben und in welcher Haltung gehst du auf Jesus zu. Und da wollen wir uns mal anschauen, wer bist du denn durch Jesus? Zu wem beruft dich Jesus denn? Und wir kennen das, denke ich, alle, dass Jesus zuallererst mal sagt, mein geliebtes Kind, ich liebe dich, komm zu mir. Und Jesus sagt auch zu dir, du bist mein Freund. Wenn du mich in dein Leben lässt, dann bist du mein Freund. Und es ist aber auch so, dass wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann werden wir auch befördert zum priesterlichen Dienst. Der Petrus schreibt es in einem seiner Briefe in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Da schreibt er, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Das sagt er zu diesen Leuten, die Jesus nachfolgen. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Dazu beruft dich Jesus. Jesus sagt, komm, jetzt bist du eine königliche Priesterschaft. Du gehörst zu dieser königlichen Priesterschaft dazu. Und damit bist du ein Stück weit von der Welt abgesondert und in den heiligen Dienst für Gott berufen. Und ein Priester steht ja im Dienst von einem höheren, mächtigeren, einer mächtigeren Person, der er dient. Er ist nicht die mächtige Person selber, er steht drunter, aber er ist auch nicht wie das niedere Volk der Priester, sondern er ist rausgerufen und sagt, und du darfst Priester sein, du darfst dieser höheren Person dienen. Und dafür spricht uns Jesus würdig. Jesus sagt, du bist würdig, du wirst als Priester herausgerufen. Und damit einhergehen natürlich besondere Privilegien und Rechte, aber auch Pflichten, denen ein Priester nachkommen muss. Das ist natürlich so, dass er dann auch ein anderes Leben führen soll, nämlich was für eins? Das schreibt Petrus auch, was Gott uns zuruft. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, also ich Gott. Da denken sie, oh je, ich und heilig? Nee. Also wenn ich mein Leben anschaue, ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich führe ein geheiligtes Leben. Ich glaube, ich finde es völlig vermessen, wenn ich das so sagen würde. Und auch jeder andere, der das sagen würde, würde ich sagen, na ja. Aber die Sache ist die, wir müssen es nicht schaffen, ein heiliges Leben zu führen. Jesus macht uns heilig. Jesus hat dadurch, dass er gestorben ist und den Tod besiegt hat, gibt er uns das Recht, ein heiliges Leben zu führen. Wir dürfen uns heilig nennen, weil Jesus es getan hat. Wir schaffen das nicht von uns aus und wir schaffen das auch nicht, indem wir gute Taten tun, uns eine Heiligkeit zu erarbeiten, sondern durch die eine gute Tat von Jesus sind wir heilig. Und natürlich sind wir dann dazu berufen, unser Leben nicht einfach so weiter zu tun, oh, Jesus hat's getan, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Das wäre keine würdige Entgegnung für die Tat, die Jesus für uns getan hat. Und das Gute ist auch, wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann lebt nicht mehr ich selber in mir, sondern dann hat Jesus in mir das Kommando übernommen quasi. Das steht auch in dem Brief an die Galater, steht nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Also mein Glaube an Jesus, an seine Liebe, die nimmt Jesus in mich und dann lebt Jesus in mir. Und dadurch schaffe ich das alles. Dadurch schaffe ich das, danach zu streben, ein heiliges Leben zu führen. Dadurch schaffe ich das, mich von der Welt auch abzusondern, weil ich sage, ja, da ist vieles, was ich gar nicht mehr brauche oder was das nicht wert ist. Und um was geht's dann in meinem Leben? Um was geht's in meinem Leben, wenn ich es Jesus hinlege und wenn Jesus in mir lebt? Und im Kern geht's immer darum, wie der Titel schon sagt, ich bin designed for love. Designed for love kann man jetzt eben so übersetzen, ja, ich bin geschaffen, um zu lieben. Aber es heißt auch, ich bin aus Liebe geschaffen. Also Gott schafft mich aus Liebe. Gott hat mich geschaffen, weil er mich so liebt. Und dich und dich und dich und dich. Und er schafft uns, um Liebe zu empfangen. Für die Liebe sind wir geschaffen, also um Liebe zu empfangen, Gottes Liebe zu empfangen und auch untereinander. Und dann auch um Liebe weiterzugeben. Geschaffen für die Liebe. Um in Liebe zu leben und die Liebe weiterzugeben. Das ist unser Auftrag auf Erden eigentlich. Und Jesus fasst auch alle Gebote so zusammen, dass er sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Also dieser Dreiklang von Liebe, der erfüllt eigentlich unser Daseinssinn, wenn wir da drin leben. Und die drei Komponenten, die wollen wir uns jetzt mal anschauen, nämlich die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu mir und die Beziehung, die wir untereinander haben. Ich denke, man muss mit Gott anfangen, weil das ist der Anker, an dem man alles festhängt. Das, wie meine Beziehung zu Gott ist, das beeinflusst, wie ich über mich denke und das beeinflusst, wie ich mit anderen umgehen kann. In was für eine Basis ich habe, auf was für einem Fels ich stehe, woher ich meine Kraft nehme. Das hängt alles davon ab, wie meine Beziehung zu Gott ist. Genau, zu diesem Dreierding kannst du mal alle herzeigen, weil jetzt fangen wir an mit meine Beziehung zu Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie du hier sitzt, ob du schon eine Beziehung zu Gott hast, ob du Gott irgendwie kennst oder ob du denkst, naja, habe ich jetzt noch nie gehört, dass Gott eine Beziehung zu mir haben will. Er will oder man setzt Gott vielleicht mit Kirche gleich und mit ganz vielen Geboten und Gesetzen oder wie auch immer. Aber vielleicht kennst du Gott auch schon? Also die meisten schon. Und die Beziehung zu Gott ist wie so ein Spiegel. Wenn ich Gott anschaue, dann sehe ich ja seine Liebe zu mir und zu den Menschen. Und wenn ich Gott anschaue, dann erkenne ich mich selber immer besser. Und dann merke ich auch immer mehr, wie Gott mich liebt, wenn ich Gott anschaue. dann bin ich, also es ist wie wenn ich in den Spiegel schaue und dann diese Liebe sehe und die schaut mich zurück an und davon kann ich mich selber besser kennenlernen. Und Gott ist immer der gleiche. Also das ist der Unterschied in der Beziehung zu Menschen. Menschen verändern sich immer ihr Leben lang. Jeder Mensch verändert sich und Gott verändert sich nicht. Gott ist immer der gleiche und auch seine Gedanken über mich sind immer die gleichen, die ändern sich nicht. Und Gott liebt mich immer. Jesus liebt mich immer. Das ändert sich nicht. Und deswegen hat er auch den ersten Schritt für eine Beziehung zu dir getan, weil er dich so liebt. Und dadurch müssen wir uns nicht mehr durch das Einhalten von Gesetzen seine heilige Nähe erarbeiten oder seine Liebe erarbeiten, sondern wenn ich Ja zu Jesus sage, dann katapultiert mich das zack direkt in seine Liebe. Und daran wird sich nichts dran ändern. Und von dort, von diesem sicheren Schoß der Liebe, wo ich bei Jesus sitze, von dort aus kann ich dann auf mein Leben schauen und sagen, was wäre denn jetzt ein gutes Verhalten? Was sind denn gute, oder was steht denn in der Bibel, was sagt Gott denn, was ein gutes Verhalten ist, wie ich mich verhalten soll? Und kann mich dann auch auf Änderungsvorschläge aufmerksam machen oder mir zeigen, schau, das ist nicht gut und da kannst du es anders machen. Aber das ist nicht, ja, mach das anders und dann darfst du zu mir, sondern Jesus hält mich im Arm und sagt mir dann, und da änder doch jetzt mal was. Und um die Beziehung zu Jesus zu vertiefen und zu leben, hat uns der Franz letzte Woche seine 3G-Regel erklärt oder erzählt, nämlich Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Das sind drei Punkte, die uns immer näher zu Gott hinbringen. Nämlich, wenn ich mit Gott rede, wenn ich sein Wort lese, wo er auch zu mir redet, und wenn ich mich in Gemeinschaft mit anderen Christen drüber austausche, ja, was ist denn jetzt damit gemeint? Schau, was ich erlebt habe, schau, was in der Bibel steht, wie passt das jetzt zusammen? Also wir tauschen uns aus. Und das sollte meine Beziehung zu, oder kann meine Beziehung zu Gott prägen und gestalten und vertiefen. Und ein Gedanke, den ich euch heute noch mitgeben möchte, ist, dass Gott, der ist voller Liebe, aber ist auch immer noch ein eifersüchtiger Gott. Gott verändert sich ja nicht und Gott hat es, ist in den 10 Geboten eins der ersten, dass er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich möchte nicht, dass du anderen Göttern dienst. Wenn du zu mir Ja sagst, dann soll da kein anderer auf dem ersten Platz stehen. Und Jesus selber hat es auch mit einem Beispiel deutlich gemacht. Das muss ich mal suchen. Jesus hat gesagt, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also der Mammon ist das Geld. Und ich denke, man kann da vieles andere einsetzen. Du kannst nicht Gott dienen und gleichzeitig so darauf bedacht sein, dass du Menschen gefällst. Das beißt sich irgendwann. Oder wenn du, ja, viele andere Sachen. Aber Geld ist tatsächlich ein großer Fallstrick der Menschheit schon immer. Dass die Menschen Gott oder das Geld und die Sorge ums Geld so weit oben anstellen und dann Gott von seinem ihm gebührenden Platz so rund zur Seite schieben. Und Gott ist zwar Liebe und voller Liebe, aber er sagt auch, so geht's halt nicht. Wenn du mir dienst, dann bitte mit ganzem Herzen. Genau, das war ein Aspekt, wie unsere Beziehung zu Gott von Liebe geprägt ist. Und wenn ich weiß, ich bin in Gottes Liebe gegründet, ich bin von Gott so angenommen, dann wollen wir uns selber anschauen, wie gehe ich denn mit mir um? Ich bin auch geschaffen zur Liebe, auch zur Liebe für mich selber. Und Gott findet es wichtig, dass ich mich selber annehme, sonst würde es ja nicht sagen. Und wenn Gott mich so sehr liebt, warum sollte ich mich dann selber nicht auch lieben? Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, Gott spricht uns ja zu, du bist ein königlicher Priester. Und deswegen haben wir eine Würde und dessen dürfen wir uns bewusst sein. Und natürlich eben, man muss immer die Grenze halten. Setz dir nicht die Krone auf, das ist zu viel. Aber du musst auch nicht dich weit unten platzieren, weil du bist ein Priester, du bist herausgehoben. Gott hat dich wirklich erhöht und dadurch, dass er dich berufen hat. Und sich selber zu lieben, das hat jetzt an sich noch nichts mit Arroganz oder mit Egoismus zu tun. Noch nicht. Sondern mit Wertschätzung. Es ist einfach Wertschätzung einem Geschöpf Gottes gegenüber mir selber. Und jetzt findet man ja, also mir fällt es immer wieder auf, wenn ich Zeitschriften lese oder mir so Coachings, Werbung anschaue, da geht es ganz viel um Selbstliebe und um die eigenen Bedürfnisse und um die eigenen Wünsche. Und das nimmt ein bisschen überhand, finde ich. Weil da wird der Mensch mit seinen Bedürfnissen so absolut in die Mitte gestellt. Und dann ist es nicht mehr gesund, weil Jesus sagt, ja, stell dich nicht selber in die Mitte und dann muss ich alles um dich kreisen, sondern Gott steht in der Mitte und ich stehe daneben und sage, ja, ich bin würdig, danke. Also man muss da immer aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellt und ich denke auch so kritisch ein bisschen in der Welt rumschauen, dass Jesus der Mittelpunkt bleibt und nicht du selber und deine Bedürfnisse. Wenn wir uns die Frage stellen, wie gehe ich mit mir um, dann gehört zu mir natürlich also auch mein Körper. Und mein Körper ist, wenn Jesus in mir wohnt, mit meinem Ja zu Jesus, wohnt Jesus in mir. Und dann ist mein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist. Das schreibt der Paulus in, jetzt bin ich mit meinen Zetteln durcheinander gekommen. Hier. Entschuldigung. Der Paulus schreibt es im Brief an die Korinther, an die Gemeinde in Korinth, schreibt er, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Ich kenne nicht genau die Umstände, was passiert ist, aber ich denke mir, sie sind irgendwie mit ihren Körpern nicht gut umgegangen. Die haben sich gedacht, ja, Jesus wohnt in mir, aber ich kann ja deswegen machen, was ich will. Und so ist es nicht. Dein Körper ist ein Tempel Gottes. Pfleg ihn, behandle ihn sorgfältig, respektvoll, wertschätzend und halt ihn auch heilig. So wie Jesus, wie Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Achte auch darauf, dass du mit deinem Körper, dass du ihn heilig hältst. Und das, ich denke, es gibt ganz viele, viele Aspekte im Leben, wo man sagen kann, ja, das hat Einfluss auf meinen Körper und es kann schlechten Einfluss haben oder guten Einfluss. Das ist zum Beispiel, wie sind meine Essgewohnheiten? Pflege ich meinen Körper, indem ich Sport treibe oder moderaten Sport? Manchmal macht man vielleicht ja auch zu viel Sport, das dem Körper nicht gut tut. Wie schaut's aus mit Drogen? Das ist sowas ganz Klassisches, wo man den Körper zerstören kann. Wo fangen Drogen an? Was ist zu viel? Also das sind so lauter so Fragen, die kannst du dir mal mitnehmen. Wie würdest du denn einen Tempel behandeln? Oder auch meinen Umgang mit Sexualität. Für was gebe ich meinen Körper her? Für was bewahre ich ihn heilig? Das sind Sachen, da ist es gut, sich das im Hinterkopf zu behalten. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und auch da ist es wie mit der Selbstliebe wieder so, dass das in die falsche Richtung einschlagen kann. Ist ja in unserer Zeit auch gerade sehr in Mode, sehr auf den Körper zu achten. Und der Körper wird sehr in den Mittelpunkt gestellt und vergöttert. Sei es, was man anzuziehen hat, sei es, was für eine Figur man zu haben hat, welche Körpermaße oder für Pflegeprodukte und so. Da wird der Körper sehr in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist auch nicht richtig. Das schießt total über das Ziel hinaus, den Körper heilig zu halten und ihn als Tempel für den Heiligen Geist zu pflegen. Also mach dich nicht zum Untertan von Kosmetik, Sport, Bedürfnisbefriedigung, diese unbedingte Bedürfnisbefriedigung für den Körper in allen möglichen Belangen. Das ist nicht das, was sein muss. Was aber unser Zeitgeist uns oft so mitgibt. Ich will es, dann soll ich es jetzt auch haben, weil mein Körper braucht es jetzt. In der Bibel, da warnt auch der Paulus in seinem Brief an die Römer schon davor und sagt, passt euch nicht den Maßstäben der Welt an. Jetzt habe ich wieder so ein Papier gefunden. genau, das habe ich jetzt gar nicht ganz aufgeschrieben. Also da steht auf jeden Fall, passt euch nicht. Hier steht's. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Genau, also, dass wir nicht einfach Dinge ungefragt übernehmen, sondern uns auch überlegen, Gott, hast du Freude daran? Gott, ist es noch das richtige Maß oder ist es übertrieben? Was denkst du? Und unser Körper ist ja untrennbar mit unserer Seele verbunden und Gott gibt uns auch den wichtigen Hinweis, den wichtigen Rat, dass wir uns Auszeiten nehmen. Ich denke mir, dass die Einführung von dem Ruhetag, am siebten Tag ruhte Gott und wir sollen auch ruhen, das war früher bestimmt hauptsächlich für den Körper gedacht, als die Menschen auch schwer körperlich gearbeitet haben. Jetzt ist die körperlich, es gibt immer noch Menschen, die sehr viel körperlich arbeiten, aber viel ist auch diese im Kopf, so ganz viel. Und das ist, dass wir für unsere Seele auch den Ruhetag brauchen. Für Körper und Seele brauchen wir Auszeiten, brauchen wir Ruhezeiten, wo wir abschalten. Und da ist natürlich die Frage, wie gestalte ich meine Ruhezeiten? Schaue ich mir dann die ganze Zeit Filme an oder esse ich die ganze Zeit oder treibe ich mich auf Social Media rum, habe ich die ganze Zeit mein Handy in der Hand oder nehme ich mir wirklich Ruhezeiten? Suche ich Ruhe bei Gott, der mir Ruhe geben will und werde dadurch geistlich erfrischt oder lasse ich mich selbst in der Ruhezeit weiter von irgendwas umtreiben? Genau, also das, wie ich mit mir umgehe, das betrifft den Körper und meine Seele. Und in meiner Seele, möchte ich noch ansprechen, trägt ja auch jeder Mensch eine große Sehnsucht mit sich herum. Die große Sehnsucht nach Liebe und nach Annahme, nach gesehen werden, nach geliebt werden, die trägt jeder Mensch mit sich rum. Und ich denke, die hat Gott uns ins Herz gelegt. Die Sehnsucht hat Gott uns ins Herz gelegt, damit wir nach ihm suchen, damit wir nach seiner Liebe suchen, die wirklich diese Sehnsucht bis ins Tiefste stillen kann. Und wir mit einer gestillten Sehnsucht Menschen entgegentreten können, um nicht zu hohe Erwartungen an Menschen zu stellen. Weil oft ist es so, dass diese Sehnsucht nach Liebe und Annahme dann auf Menschen übertragen wird. Ach, meine Freundin, wenn ich die jetzt, also eben unter Frauen ist dieser Mythos mit der allerbesten Freundin, war früher auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und da habe ich total drunter gelitten, weil ich mir dachte, wenn ich keine allerbeste Freundin habe, dann bin ich irgendwie nicht ganz und dann habe ich niemanden, mit dem ich mich so ganz austauschen kann und mit dem ich, der mich so total versteht. Aber das war voll projiziert, dass diese Sehnsucht nach Liebe und Annahme von einem Menschen gestillt werden muss. Und so ist es ja nicht. Oder manche denken, auch wenn ich erst einen Partner habe, dann, der mich immer versteht, wenn dieser Mann an meiner Seite ist, der mich immer versteht, der meine Gefühle versteht und mich kennt, der meine Sehnsucht nach Liebe aufs Tiefste stillt, das ist völlig überzogene Erwartung und zu viel Romantik, denke ich mir, wenn man wirklich denkt, dass das sein Leben lang so sein wird. Oder ob man dann von einer Adrenalin-Verliebtheitsphase in die nächste stolpert, um die ganze Zeit dieses Gefühl zu haben, dass diese Sehnsucht befriedet wird. Und ich möchte sagen, stell auch nicht diese Sehnsucht in den Mittelpunkt deines Lebens. Die Sehnsucht hat jeder Mensch und auch die Sehnsucht nach guten Freunden, die Sehnsucht nach einem Partner, die ist da und bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber stell sie nicht in den Mittelpunkt von deinem Leben, sondern lass Jesus im Mittelpunkt von deinem Leben sein. Und dann hilft er dir auch, mit den Sehnsüchten gut umzugehen. Denn du selbst bist es wert. Du selbst bist für Jesus alles wert. Und nicht erst, wenn da irgendwelche Menschen dir den Wert zusprechen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Wie gehe ich mit anderen um? Eben projiziere ich so hohe Erwartungen an andere, die sie doch bitte in mir dann erfüllen sollen? Oder bin ich gesättigt oder bin ich zufrieden in meiner Liebe mit Jesus und kann dadurch anderen Menschen gegenübertreten, ohne überzogene Erwartungen an sie zu haben und ohne auf sie zu projizieren, dass sie bitte jetzt mein Leben vollkommen machen. Und wir sind ja alle in verschiedenen Beziehungsstatusen in unserem Leben und haben damit auch unterschiedliche Herausforderungen. Es ist ja oft so, dass jemand denkt, ach, du bist verheiratet, du hast es ja gut, du hast den Mann fürs Leben gefunden. Und es gibt Momente, sage ich euch ganz ehrlich, da denke ich mir, oh, du hast keinen Mann, du bist frei, du hast es gut. Das denke ich mir manchmal. Ich liebe meinen Mann. Hallo Georg, falls du zuschaust. Und ich weiß, dass er diese Phasen auch hat. Und ich denke, das ist ganz normal. Und genauso denkt sich vielleicht jemand, der nicht verheiratet ist, schaut und sagt, ach, wenn ich nur einen Mann hätte, dann wäre alles besser. Oder eine Frau. Und dann wäre nicht alles besser. Dann wäre alles anders. Ja. Und es hat alles die schönen Seiten, die sehr schönen Seiten und alles auch Herausforderungen in jeder Beziehungsstatus, in dem man ist. Und je länger uns Personen im Leben begleiten, desto besser kennen wir ja auch ihre Schwachstellen und ihre Ecken und ihre Kanten und müssen irgendwie damit klarkommen. Genau, und je näher uns Personen im Leben sind, desto mehr reibt man sich auch an ihnen. Das schleift natürlich den Charakter und das ist toll und ich denke, Gott hat das so gemacht. Genau, und es ist auch wichtig, dass wir das zulassen, dass wir Nähe zulassen, um dann dran geschliffen zu werden, um unseren Charakter zu stärken und um weiter wachsen zu können. Und wir haben jetzt keinen Einfluss auf vergangene Beziehungen oder in Freundschaften, wie es gelaufen ist, aber wir haben Einfluss auf die Zukunft. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen, was für ein Mensch wärst du denn gerne? Was für ein Freund wärst du gerne? Was für ein Partner wärst du gerne? Weil Beziehungsfähigkeit lernen ist ein lebenslanger Prozess. Keiner kann mir erzählen, so ja, damit bin ich fertig, das kann ich jetzt. Das muss mir wirklich keiner erzählen, weil das glaube ich nicht. Weil wir werden immer dazu lernen. Und es gibt Leute, die können es besser und Leute, die haben noch mehr zu lernen. Aber fertig sind wir nie, weil Jesus nie mit uns fertig ist. Und ich möchte auch uns mitgeben, dass wir nicht versuchen, die Menschen um uns herum zu verändern, sondern dass wir schauen, was kann ich denn machen? Was kann ich denn mit Gottes Hilfe in meinem Leben machen, um Beziehungen gelingen zu lassen? Und das Gute ist, dass Jesus mir immer durch den Heiligen Geist seine Kraft geben wird und mit seiner Liebe mich auffüllen wird, damit ich Freundschaften und Beziehungen leben kann und aushalten kann und trotz Schwierigkeiten weiterführen kann. Und in der Bibel stehen ganz viele Werte, was Gott uns für Freundschaften mitgibt. Die hat uns der Franz letztes Mal auch schon vorgelesen. Da möchte ich jetzt eben nur kurz erwähnen. Haltet Frieden untereinander. Wertschätzt euch gegenseitig. Verbindlichkeit, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Redet die Wahrheit untereinander. Ermutigt euch. Seid langsam zum Zorn, schnell zum Zuhören und langsam zum Reden. Also das ist was ganz, ganz, ganz viele essentielle Sachen, die wir da in der Bibel finden. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, unter uns Christen, manche hängen dann die Latte sehr hoch. Die Christen, die müssten es doch kennen. Steht doch alles in der Bibel, hat Jesus doch alles gesagt, wie wir gut miteinander umgehen sollen. Aber das heißt ja nicht, dass wir es können alles. Und das heißt noch lang nicht, dass wir alles perfekt machen. Und auch wenn du jetzt hier in unserer Gemeinde sitzt und denkst, ach, das sind alle so nett, die Leute, hier bleibe ich, dann kann ich dir auch sagen, auch hier wirst du enttäuscht werden und auch hier wird es Verletzungen geben. Aber was wir machen wollen, ist, wir wollen gemeinsam auf Jesus schauen und wir wollen nicht bei den Verletzungen stehen bleiben und dann gehen, sondern wir wollen in Beziehung bleiben und wir wollen drüber reden und wir wollen uns vergeben, so wie Jesus uns vergeben hat. Und auch wenn dann wieder mal eine Verletzung kommt, wollen wir uns wieder vergeben. Weil was hat Jesus uns gesagt? Wie oft sollen wir einander vergeben? Reicht 7-mal, hat Petrus gefragt. Und Jesus sagt, nee, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Also immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und es ist jetzt vielleicht demotivierend, wenn ich sage, naja, wir werden uns gegenseitig verletzen, aber wir sind ja in unserer alten Natur gefangen. Wir sind ja immer noch einfach Menschen, die zwar das Gute tun wollen, aber oft das Nicht-Gute tun. Sogar der Paulus hat darunter gelitten, der große Apostel, wo man denkt, der kriegt alles auf die Reihe. Nee, der hat auch gesagt, ich will das Gute tun und ich tue es trotzdem nicht. Immer wieder tue ich doch das Schlechte. Aber der Unterschied eben, den Jesus uns anbietet, ist seine Hilfe, dass wir einander immer wieder vergeben können. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann befinden wir uns in so einer Spirale nach oben. Nämlich nach einer Verletzung kommt dann die Aussprache, kommt die Vergebung. Und wir wandern immer weiter in der Spirale nach oben und werden Jesus immer ähnlicher. Das ist das Ideal, das wir uns wünschen und nach dem wir leben wollen. Und natürlich klappt es nur, wenn wir alle mitmachen. Also sei auch dazu bereit für Aussprache, sei dazu bereit, auch Vergebung anzunehmen und zuzulassen. Dann möchte ich euch noch genau vorlesen. Im Kolosserbrief, im Brief an die Gemeinde in Koloss schreibt der Paulus, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Also wir hoffen fest auf Gottes Liebe. Und in dieser Liebe, wenn ich in Gottes Liebe gegründet bin, dann kann ich auch immer wieder auf Menschen zugehen, kann vergeben, weil ich mir bewusst bin, ich bin sicher bei Jesus. Und was ich dir eben heute mitgeben will, ist die Einladung, geh nicht allein durchs Leben, sondern such Beziehungen. Und ich möchte dich daran erinnern, Gott ruft dich als Priester in seinen Dienst. In seinen heiligen Dienst ruft er dich. Und das heißt, du bist würdig, du bist wertvoll und das ist deine Identität in Jesus. Und schau Gott an, um zu wissen, was er über dich denkt. Schau nicht, was sagen die Menschen über mich, sondern schau Gott an. Gott, was sagst du über mich? Und sein Blick auf dich ist voller Liebe. Und das ist deine Identität. Und ich lade dich auch ein, sieh dich selbst mit Gottes Augen an, nicht mit deinem kritischen Blick, den du vielleicht auf dich hast. Oder manche neigen dazu, vielleicht auch sich viel zu überheblich irgendwie zu betrachten. Sondern schau dich mit Gottes Augen an und dass du weißt, du bist wertvoll und geliebt. Und genau, du bist im Dienst des Königs. Deinen Wert hat Gott bestimmt und mit dieser Gewissheit kannst du mit Menschen in Beziehung treten. Mit dieser Gewissheit, dass Gott deinen Wert bestimmt hat und nicht Menschen deinen Wert bestimmen und auch keine Menschen brauchst, um deinen Wert zu bestimmen. Und als Frage möchte ich dir mitgeben, gibt's vielleicht, also wenn du schon Ja zu Jesus gesagt hast, gibt's Bereiche in deinem Leben, wo du dir deiner königlichen Priesterschaft gar nicht bewusst bist? Wo du sagst, ach so, ich bin ein königlicher Priester, dafür hat Gott mich berufen, dann könnte ich ja in dem Lebensbereich ganz anders leben. Vielleicht gibt's da was. Und ich möchte dich auch einladen, darüber nachzudenken, bist du dir deines Wertes bewusst? Bist du dir bewusst, wie wertvoll du für Jesus bist? Und nimm dieses Wissen um deine Wertigkeit auch in deine Beziehungen, in deine Freundschaften mit rein. Und vielleicht hast du auch ein Problem, dich selber mit Gottes Augen anzusehen, so voller Liebe. Dann möchte ich dich einladen, dass du mit Leuten betest zusammen und Gott bittest, dass er dir zeigt, wie Gott dich anschaut, damit du dich auch so sehen kannst. Weil das ist das, was unserem Leben Sinn gibt. Das ist das, was mir Sinn gibt und was mein Leben wertvoll macht. Wenn ich weiß, ich bin von Gott geliebt. Und das ist das, wo ich jedem von euch wünsche, dass er dass er das erleben kann und darin ruhen kann und aus dieser Ruhe sein Leben und seine Beziehungen gestalten kann. Und ich möchte jetzt noch für uns beten, wenn du willst, dass du im Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir für die Liebe, die du zu jedem Einzelnen von uns hier hast. Ich danke dir, dass du uns für würdig bestimmt hast und dass du uns heilig machst, dass wir in deinen Dienst treten dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir dir dienen dürfen. Das ist wirklich wunderbar und ein Privileg und dafür danke ich dir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier im Raum, dass du ihm zeigst, wie du ihn anschaust, dass jeder deinen Blick erleben kann, spüren kann und von deiner Liebe verändert wird und dadurch auch die Beziehungen, die wir so haben, geprägt und verändert werden. Danke, Jesus, du bist wunderbar. Amen.